Ach, ist das super, dass wir so nicht funktionieren müssen, wie der Carsten uns das gerade vorgemacht hat. Dass wir als Christen nicht irgendwelchen starren Regeln folgen müssen oder irgendwelchen Moderatoren blind gehorchen müssen. Ich habe ja gemerkt, dass einige überhaupt nicht gehorcht haben, ne? Sieglinde zum Beispiel. Oder Steffi. Aber es ist ja auch was anderes, ob Carsten uns hier irgendwelche willkürlichen Befehle gibt oder ob wir uns darauf einlassen, dass der Geist Gottes uns bewegt. Und manche denken das ja so, wenn ich mein Leben in Gottes Hand lege, dann geht das so. Dann sagt er, dreh dich nach rechts und dann muss ich mich nach rechts drehen. Und dann sagt er, geh nach links, dann muss ich nach links gehen, was hier nicht funktioniert. Aber in Wirklichkeit ist die Sache ganz anders. Und darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen und nachher nehmen wir uns noch ausführlich Zeit für Musik und dann auch für die Gelegenheit, dass man für sich beten lässt. Bewegt durch den Geist. Wir sind ja im Römerbrief und manche von euch, weiß ich, lesen parallel den Römerbrief, das finde ich ganz toll. Wir sind im 8. Kapitel und dieses 8. Kapitel des Römerbriefs ist so wirklich das Zentralkapitel. Es fängt an mit der Aussage, dass die Menschen, die eine Verbindung mit Jesus Christus haben, dass die unter keiner Verdammnis stehen. Das ist jetzt altes Lutherdeutsch, ich sag mal, was das heißt. Denen kann echt nichts Negatives mehr nachgesagt werden. Die sind okay. Die brauchen sich keine Beschuldigungen mehr anzuhören, sondern die sind okay. Gott hat zu solchen Leuten Ja gesagt. So fängt dieses 8. Kapitel an. Und es endet mit einem super Lobgesang, in dem Paulus sagt, ich bin gewiss, dass es nichts gibt in dieser Welt und nichts über der Welt und nichts unter der Welt, das mich trennen kann von der Liebe Gottes. Nichts Vergangenes, nichts Zukünftiges, nichts Hohes, nichts Tiefes, überhaupt nichts, was es in der Welt gibt, kann mich trennen von der Liebe Gottes. Ich bin ganz in Gott geborgen. Das finde ich ganz wunderbar, weil man denken kann, ach, im Römerbrief, da geht es so ein bisschen um Dogmatik, da geht es so um theologische Formeln und was ist richtig, was ist falsch. Und natürlich ist das auch wichtig zu verstehen, wie ist das eigentlich mit Gott und mit seiner Gnade und wie ist das mit dem Weg zu ihm. Aber dann kommt Paulus im 8. Kapitel in diese große Freiheit und sagt, du bist angenommen, du bist Gottes Kind und nichts kann dich scheiden von ihm. Und mittendrin ist dann dieses Thema, dass wir bewegt werden durch den Geist Gottes. Ich finde das toll, dass Christsein kein Standpunkt ist, auf dem ich feststehe, sondern dass es eine Bewegung ist. Jesus sagt zu uns, komm und folge mir. Damals hat er das zu seinen Jüngern gesagt, er sagt es auch heute zu uns und sagt, komm, folge mir. Bist du bereit, mit mir auf dem Weg zu sein. Und diese ersten Nachfolger von Jesus, damals der Petrus, der Johannes, der Jakobus, der Andreas, wie sie alle hießen, sie waren unterwegs mit Jesus. Und in unserem Leben ist das auch so, dass Jesus uns fragt, hey, bist du bereit, mit mir auf diesen Weg zu kommen? Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon diesen Ruf gehört hast, ob du irgendwann gemerkt hast in deinem Leben, da ist jetzt Gott, der mich anspricht, da ist Gott, der zu mir redet. Bei mir war das als Jugendlicher, als Teenager, dass ich irgendwann gemerkt habe, jetzt redet Gott direkt und sagt zu mir, Roland, welchen Weg willst du gehen? Und es war für mich, als ob ich zwei Wege sehe. Der eine Weg, wo ich selbst mein Führer bin, selbst mein Leiter, mich selbst an der Hand nehme und sage, okay, entwickle alles, was in dir ist, hol alles raus, mach so gut wie möglich, aber aus eigener Kraft. Und der andere Weg war ein Weg, wo Jesus sagt, bist du bereit, dass du mir die Regie deines Lebens übergibst, dass du deine Hand in meine Hand legst und dich von mir leiten lässt. Und ich habe damals Ja gesagt, Ja zu Jesus, Ja dazu, mich von ihm leiten zu lassen. Und daraus ist ein Leben entstanden, das ich mir nie selbst hätte basteln können. So erfüllt, so spannend, so begeisternd, so tief. Natürlich kein Leben ohne Schwierigkeiten, aber ein Leben in der Gegenwart von ihm und gemeinsam mit ihm, unterwegs mit ihm. Und ich finde es toll, dass es ein Weg ist. Das ist jetzt viele Jahre her. Und ich bin heute noch genauso begeistert wie damals. Weil ich einfach gemerkt habe, dieser Weg, den Jesus mich führt, das ist ein ganz, ganz toller Weg, eine ganz tolle Sache. Geleitet von Jesus. Jetzt sehen wir natürlich Jesus nicht direkt vor uns, so wie damals die Jünger Jesus sahen, sondern wir haben diese Beziehung durch den Geist Gottes, durch diesen Teil von Gott, der in unserer Wirklichkeit drin ist. Das nennt die Bibel Gottes Geist, der ausgegossen ist in unser Herzen, der in uns lebt, wenn wir unser Herz für Jesus Christus geöffnet haben. Und der jetzt mit uns in diesem Gespräch ist, in diesem Zwiegespräch, unser Herz anspricht, unser Denken anspricht, unser Gewissen anspricht. Und wir auf einmal merken, wir sind nicht allein. Wenn wir Gottes Geist erlauben, dass er uns leitet, dann erleben wir, was es eigentlich heißt, Gottes Kinder zu sein. Ich habe jetzt 4 kleine Abschnitte aus dem Römer 8 und dieser erste Abschnitt hat dieses Thema bewegt zur Beziehung. Ja, es ist so, alle, die Gottes Geist, die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten, das sind Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt von Gott ja keine Geisteshaltung bekommen, wie Sklaven sie haben. Also die sich so bewegen müssen, wie wir es gerade gemacht haben. Was zu einem Leben in Furcht führen würde. Mache ich es richtig oder habe ich mich falsch rum umgedreht? Sondern ihr habt den Gottesgeist empfangen, durch den ihr als rechtmäßige Söhne und Töchter in seine Familie aufgenommen werdet. Durch diesen Geist rufen wir deshalb auch in unseren Gebeten, aber Vater. Bewegt durch den Geist, mein Thema heute. Bewegt zur Beziehung. Der Heilige Geist zeigt uns, dass Gott unser Vater ist. Ich habe 1981 in Oxford in England ein Gemeindepraktikum gemacht. Ich habe damals Theologie studiert. Und wir konnten uns das aussuchen. Wir mussten irgendwo 6 Wochen in der Gemeinde mitarbeiten. Ich habe gesagt, in Deutschland ist es zu langweilig. Guck, dass du das in England machst. War da in dieser Gemeinde. Und was mich total begeistert hat, ist, dass die Kirche voll war. Jeden Sonntagmorgen und jeden Sonntagabend. Manchmal war es so voll, so wie es hier auch manchmal schon mal gewesen ist, dass die Leute noch oben auf den Emporen saßen, dass die an den Seiten saßen, dass Leute auf dem Boden saßen. Es war einfach total voll. Und es wurde so geredet und so gepredigt, dass man das verstehen konnte. Und es wurde über Jesus geredet, nicht über Moral, nicht über irgendwelche Philosophien, sondern es wurde über Jesus und über diese Beziehung zu ihm gesprochen. Das hat mich begeistert. Es gab eine missionarische Ausrichtung in dieser Gemeinde. Es gab auch die Offenheit für den Geist Gottes, für die charismatischen Gaben. Es gab eine echte Gemeinschaft. Es gab manche liturgische Elemente und es war einfach so ein super Mix. Es gab sehr viel Kreatives. Die hatten unter anderem eine Tanzgruppe. Und ich habe gedacht, vieles von diesen Sachen, die möchtest du eigentlich nach Marburg bringen. Damals gab es den CT noch nicht. Und vieles, was wir heute erleben und was wir in den ganzen Jahren als Christusleib erlebt haben, ist aus diesem Impuls entstanden. Das Erste, was ich übrigens gemacht habe, als ich aus Oxford kam, damals war, eine Tanz- und Theatergruppe zu gründen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe mal Anbetungstänze gemacht. Nina, wenn du beim nächsten Geburtstag, tanze ich dir eins vor. Da legen wir eine CD auf. Ja, ich mach's ehrlich, ja. Da tanze ich und da wirst du staunen, wie gut ich das kann. Genau. Und ich fand das einfach, ich fand das einen super Mix. Einfach so die verschiedenen Elemente. Und ich habe gesagt, das muss doch auch in Marburg möglich sein. Es muss doch möglich sein, junge Leute für Jesus zu begeistern. Es muss doch möglich sein, Kirchen zu füllen. Nicht nur in Marburg, sondern in allen Unistädten Deutschlands. Und in dieser Zeit habe ich neu gelernt, was das bedeutet, offen zu sein für den Heiligen Geist. Und als ich diese 6 Wochen dort in England war, war das so mein Gebet: Gott, ich möchte dich mehr erfahren. Ich möchte mehr von deinem Geist erfahren. Ich möchte deine Wirklichkeit erleben. Ich möchte deine Realität erleben. Ich möchte, dass mein Glaube nicht nur so lauwarm ist oder so dahin plätschert, sondern ich möchte wirklich von dir erfasst werden. Und ich erinnere mich, ich habe damals bei so einer älteren englischen Dame namens Vera James, so hieß sie, Vera James auf Deutsch, Vera James gewohnt. Und wie gesagt, ich war Anfang 20 und da hat man ja auch Hunger. Und sie hat mich damals zum Mittagessen eingeladen, sogenannten High Tea hieß das, hoher Tee. Das war sowas wie so ein Mittagessen. Das war so ein großer Teller und da waren sehr, sehr übersichtlich Ministücke Schinken und so ein ganz klein bisschen Käse. Und ich habe gesagt, okay, das ist jetzt die Vorspeise, dann kommt der Rest. Das war aber der Rest, naja. Jedenfalls zu dieser Vera James hatte ich immer so einen langen Weg zu laufen, 45 Minuten. Und ich habe die Zeiten genutzt, um zu beten. Ich habe gesagt, Jesus, ich möchte dir mehr begegnen. Ich möchte mehr von deinem Geist erfüllt werden. Ich weiß noch, dass ich einmal auf diesem Weg, während ich so gedacht habe und gebetet habe, auf einmal empfunden habe, wow, ich kann Gott spüren als Vater. Gott ist mein Vater. Und das, was wir gerade hier gelesen haben, dass wir durch den Geist Gottes rufen, aber lieber Vater, dass das auf einmal mich erfasst. Ich habe früher immer so, mit Jesus konnte ich einiges anfangen. Hey, mein Kumpel Jesus, mein Freund, mein Erlöser, mein Heiland. Ja, Jesus, mein Herr. Und mit dem Geist konnte ich auch ein bisschen was anfangen, aber so Vater, weil mein Vaterbild war nicht so gut. Und ich denke, das ist für viele Leute ein Problem. Sodass das Wort Gott, der Vater, das war für mich irgendwie nur so ein Wort. Das hat mich nicht erfasst. Und auf diesem Fußweg hat mich das auf einmal ganz tief erfasst. Ich gemerkt habe, Gott ist mein Vater. Und das gibt mir solch eine Geborgenheit. Das gibt mir eine solche Nähe. Das gibt mir eine solche Kraft. Das gibt mir eine solche Freude. Ich kann Bäume ausreißen, weil Gott mein Vater ist. Das ist diese Erfahrung, die Paulus beschreibt. Durch diesen Geist rufen wir deshalb auch in unseren Gebeten, aber Vater. Aber, das ist die vertrauensvolle Anrede des Kindes auf Aramäisch. Aber heißt eigentlich Papa, heißt Vater. Aber das ist auch das Wort, das Jesus benutzt hat, wenn er gebetet hat. Und dazu befähigt uns der Geist Gottes. Bewegt zur Beziehung. Gottes Geist bewegt uns und zeigt uns den Vater. Und das Zweite ist, dass wir zur Gewissheit bewegt werden. Paulus schreibt dann jetzt hier weiter, genau dieser Gottesgeist bestätigt unserem inneren Geist, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Wenn wir nun seine Kinder sind, dann sind wir auch seine rechtmäßigen Erben. Wir sind Erben Gottes, Miterben des Messias. Im Römerbrief habe ich ja schon gesagt, das ist wie so eine Mini-Dogmatik. Es ist wie so eine Zusammenfassung des christlichen Lebens und der christlichen Lehre. Am Anfang wird gesagt, Gott hat uns seinen Sohn gegeben, um die Welt zu erlösen. Und dann, dass wir diese Botschaft anvertraut bekommen haben und dass wir sie weitersagen sollen. Und dann spricht der Römerbrief über Sünde und sagt, die Menschheit ist gezeichnet von Sünde. Gut gemeint und schlecht gemacht. Wir versuchen manchmal das Richtige, aber es gelingt uns nicht. Beziehungen zerbrechen. Vieles, was wir an Gutem wollen, machen wir doch nicht. Es gibt Streit, es gibt Krieg, es gibt Neid, es gibt Schläge, es gibt so furchtbare Dinge wie das, was wir vorhin gehört haben, Sklaverei, Menschenhandel und vieles mehr. Und wir Menschen können uns aus eigener Kraft nicht erlösen. Und dann geht der Römerbrief weiter und sagt, es gibt aber eine Lösung und diese Lösung hat Gott in Jesus gegeben. Diese Lösung ist, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Diese Lösung ist, dass er uns erlöst hat. Und wer das annimmt und wer das für sich in sein Leben reinlässt, der hat Frieden mit Gott und kann dann auch Frieden mit sich selbst finden, auch mit den dunklen Teilen seines Lebens und kann auch im Frieden mit anderen leben. Und dann geht es weiter und dann kommen wir zu Römer 8. Dieser Friede und dieses neue Leben, das ist ein Leben im Geist, ein Leben im Kraftfeld des Heiligen Geistes. Das ist diese elektrische Spannung, die das Leben dann erfüllt. Und deshalb ist das kein Dogma, es sind keine Regeln, sondern es ist eine Bewegung. Und das spricht Paulus hier aus. Der Geist, der bewegt uns. Er erfüllt uns. Er macht unser Leben spannend. Er gibt unserem Leben Kraft. Und er gibt uns Hoffnung, auch mitten in der Dunkelheit der Welt. Und das ist ja manchmal für uns Christen schwierig, dass wir beides gleichzeitig sehen müssen. Dass wir auf der einen Seite sehen müssen, hier in der Welt ist vieles kaputt und auf der anderen Seite ist Gott doch da. Und diese Spannung, über die spricht Paulus dann im nächsten Abschnitt, bewegt zur Hoffnung. Er sagt, wir wissen ja, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in den Geburtswehen liegt, bis in die Gegenwart hinein. Und nicht nur sie, sondern auch wir, die wir das Begrüßungsgeschenk des Gottesgeistes bekommen haben. Wir seufzen auch und erhoffen den Augenblick, wo wir endgültig als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt werden. Das ist der Augenblick, an dem wir die vollständige Erlösung unseres Körpers erleben werden. Hier in der Welt gibt es ganz, ganz viel Notvolles. Die Schöpfung, sagt Paulus hier, sie seufzt, sie stöhnt, sie ächzt. Vor ein paar Tagen hat mir jemand gesagt, dass ihm das wirklich Probleme macht, diese Ölpest da im Golf von Mexiko, dass er richtig besorgt ist. Oder das, was gerade in Griechenland passiert, dass da so ein Aufstand ist, dass Leute umgebracht werden, dass da so ein Krawall ist. Weil auch Ungerechtigkeit war. Man kann auch verstehen, dass die Leute empört sind. Aber irgendwo merkt man, die Welt ist... Sie gerät fast aus den Fugen. Wir wissen auch nicht, was bringt die Zukunft für uns. Im Großen und im Kleinen, wir erleben gerade in unserem direkten Bekanntenkreis sehr viel an Krankheit. Ganz furchtbare Krankheit, wo man sich wirklich fragt, wie kann das sein und warum ist das eigentlich so? Das ist doch furchtbar. Paulus verschließt den Blick vor diesen Dingen nicht. Er sagt, ja, wir leben wirklich in einer Welt, die seufzt, die ächzt, die stöhnt, die sozusagen in den Geburtswehen liegt. Er sagt also, diese Schmerzen, die die Welt erfährt, die Menschheit erfährt, das ist nicht das Letzte, sondern das ist das Zeichen, dass was Neues kommen wird, nämlich dass die Zukunft kommen wird, diese Zukunft, in der Gott etwas ganz Neues schafft. Aber wir leben dazwischen. Wir leben in einer Welt mit Not, mit Leid, mit Problemen, mit Sünde, mit Zerbruch. Und gleichzeitig kennen wir diese Wirklichkeit des Geistes Gottes. Auch wir Christen sind gezeichnet von dieser ganz normalen Welt. Auch wir sind krank, auch wir sind ermüdet, erschöpft. Auch wir machen Fehler, manchmal sogar sehr viele. Aber wir kennen auch das andere, das Wirken des Geistes Gottes. Und das gehört zusammen. Und Paulus sagt dann, weil diese Schöpfung, vielleicht können wir den Text nochmal eben zeigen, den dritten, bewegt zur Hoffnung, weil diese Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in den Geburtswehen liegt. Deswegen sind wir auch da drin und auch wir seufzen, auch wir hoffen auf diesen Augenblick, wo wir endgültig frei werden, wo wir endgültig aus der Todesverfallenheit herausgelöst werden und ganz in die Freiheit kommen, wo wir ganz in der Gegenwart Gottes sein werden. Diese vollständige Erlösung auch unseres Körpers. Wir als Christen, wir sind mit hineingenommen in diese Welt, auch in dieses Sehnen der Welt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Welt ernst nehmen, auch zum Beispiel ein ökologisches Bewusstsein entwickeln. Dass wir nicht sagen, ach, die Welt ist uns egal und das Leiden in der Welt ist egal, sondern dass wir Anteil nehmen, dass wir uns da hineinstellen, dass wir mitmachen. Und in dem Allen, und jetzt kommen wir zur vierten Folie und zum letzten Gedankengang hier von Paulus, dass wir uns bewegen lassen zum Vertrauen. Bewegt zur Hoffnung, bewegt zum Vertrauen. Da sagt Paulus, genauso wie wir jetzt seufzen und wie wir jetzt beten und hoffen und sagen, ey, wann ist das endlich zu Ende? Wann geht's denn endlich weiter? Sagt er, darin hilft uns Gottes Geist. Wir rufen das nicht alleine, sondern Gottes Geist ist dabei und er hilft uns. Und er sagt, hier Paulus, genauso hilft der Geist Gottes uns auf in unserer Schwachheit. Denn wir wissen ja überhaupt nicht, wie wir beten sollen. Doch er selbst, der Gottesgeist, kommt uns immer wieder mit seinem unaussprechlichen Seufzen zur Hilfe. Und Gott, der die Herzen durchleuchtet, der kennt das Denken des Gottesgeistes ganz genau. Ihr seht, Gottes Geist ist die Kraft in unserem Leben, die uns hilft, die uns in Beziehung bringt zu Gott, dass wir sagen können, aber Vater, die uns hilft, neu zu vertrauen und die uns hilft zur Hoffnung. Was kannst du mitnehmen? Vielleicht waren manche der Gedanken dir ein bisschen zu schnell, zu tief, zu hoch, zu breit. Vielleicht kannst du mal nach Hause gehen und sagen, okay, ich lese das nochmal, Römer 8, über diesen Geist Gottes und über das Geschenk Gottes. Was kannst du mitnehmen? Du kannst mitnehmen, dass Gottes Geist dein Leben verändern kann. Ich rede immer wieder mit Leuten, die irgendwie ans Ende eines Weges gekommen sind und die merken, ich komme jetzt aus eigener Kraft nicht mehr weiter. Und die fragen, hey, war das jetzt alles? Oder ist diese Tretmühle, in der ich bin, ist es immer die gleiche? Bin ich wie so ein Hamster, der im Rad gefangen ist und es geht immer nur so weiter? Gottes Geist ist der Geist, der uns in die Freiheit führt, der uns Freiheit schenkt, der uns etwas ganz Neues schenkt. Und das kannst du dir vorstellen wie ein Segel, das du aufspannst, wo der Wind hineinkommt. Es gibt zwei Wege zu leben im Glauben. Der eine Weg ist das Rudern. Du setzt dich in dein Ruderboot und du ruderst. Und aus eigener Kraft versuchst du, dein Leben irgendwie voranzubringen. Und du merkst irgendwann, die Kraft reicht nicht. Und die andere Möglichkeit ist, dass du die Segel deines Lebens aufspannst und sagst, komm, komm Gott, komm Heiliger Geist, komm Jesus. Komm und blas da herein, komm mit deiner Kraft, wehe mit deinem Wind. Ich will ganz offen sein für dich. Ich möchte mich wirklich öffnen, dass du mich erfüllen kannst, dass du mich bewegen kannst. Und dann ist es wichtig, dass du den Anker löst, dass du loslässt und dich wirklich ihm anvertraust und nicht irgendwo noch festhältst, sondern sagst, okay, ich vertraue, dass der Geist Gottes, dass der Wind Gottes mich in eine gute Spur hineinführt, in ein gutes Leben. Wir werden jetzt gleich eine Gelegenheit haben, dass wir mit einigen Liedern einfach nochmal Gott einladen in unser Leben. Und in der Zeit werden auch ein paar Leute vorne sein und wenn ihr möchtet, könnt ihr kommen und für euch beten lassen, mit euch beten lassen. Vielleicht gibt es irgendwas, was du mitgebracht hast, was dich beschäftigt. Vielleicht gibt es ein Problem, wo du gerne möchtest, dass jemand mal mit dir dafür betet. Vielleicht stehst du vor einer Prüfung. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, ja, ich will mehr von Gott. Ich will mehr von seiner Gegenwart. Dann lade ich dich ein. Ich würde dich aber jetzt schon einladen, einen Augenblick mit mir zu beten. Ich habe ein altes Gebet aus dem Mittelalter mitgebracht. Ein Gebet um das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und du kannst dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet machen. Du kannst jetzt gleich, wenn du möchtest, die Augen schließen, die Hände öffnen. Du kannst auch aufstehen, wenn es dir hilft, während dieser Zeit. Die Band könnte auch schon mal kommen und dann direkt nach dem Gebet vielleicht ein erstes Lied singen, ohne weitere Kommentare, genau, wenn das geht und das okay ist, wenn ich da nicht. Und dass wir einfach in dieser Gebetshaltung bleiben können. Lass uns einen Augenblick einfach so still sein, öffne deine Augen, du kannst aufstehen, schließ deine Augen, öffne deine Hände, aufstehen oder sitzen bleiben, wie du möchtest. Lass uns einen Augenblick vor Gott einfach still sein und uns öffnen für seinen Geist. Das Gebet, das ich jetzt bete, ist ein Gebet von einem englischen Bischof aus dem 13. Jahrhundert. Es ist eine Bitte, dass Gottes Geist in unser Leben hineinweht. Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, Komm, der gute Gaben gibt. Komm, der jedes Herz erhält. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seelengrund. Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Ja, wir bitten dich, dass du kommst mit deinem Geist, jetzt jeden in diesem Raum, in dieser Kirche anrührst. Herr, wir laden dich ein, dass du unter uns wirkst. Laden dich ein, dass du zu unserem Herzen sprichst, dass du zu unserem Denken sprichst. Herr, wir brauchen deine Berührung. Du bewegst uns, Herr, und schenkst, dass wir Gott erkennen, dass wir die Beziehung zu ihm neu erkennen. Du bewegst uns zur Hoffnung, du bewegst uns zum Vertrauen, du bewegst uns zur Liebe. Wir laden dich ein. Komm, Heiliger Geist.